Die Presse.
Mein Name ist Eva Winreuter und das ist, was wichtig ist. Es sind schlimme Videos, die auch Österreich am Wochenende erreicht haben. In Syrien haben sich die Anhänger des ehemaligen Diktators Bashar al-Assad gegen die aktuelle Regierung erhoben. Sunnitische Kämpfer, die dem aktuellen Machthaber Ahmed al-Sharaa anhängen, schlugen mit aller Macht zurück. Zu brutal. Über 1000 Menschen sollen getötet worden sein. Ein Großteil davon Zivilisten. Was das genau heißt, vor allem aber auch, wie sich das auf die Flüchtlingssituation in Österreich auswirken kann, das bespreche ich gleich mit meinen Kollegen Daniel Bischoff von der Innenpolitik und Wieland Schneider vom Außenpolitikressort. Hallo Wieland.
Hallo.
Wieland, am Freitag gab es ein gewaltiges Massaker in Syrien. Gestorben dürften in erster Linie alevitische Zivilisten sein. Kannst du mir mal auch deine Sicht der Dinge zusammenfassen und das für mich einordnen? Wer ist jetzt wirklich gegen wen losgegangen und warum?
Was ist passiert? Es hat ein ehemaliger General von Assad, des gestürzten Assad-Regimes, mit einigen Kämpfern und mit Hilfe des Iran begonnen, die neuen syrischen Regierungstruppen anzugreifen. Es hat da auch unter den neuen syrischen Regierungstruppen viele Tote gegeben. Man hat dann eine Gegenoffensive gestartet. Und dazu muss man sagen, dass unter diesen syrischen Regierungstruppen oder verbündeten Milizen sehr viele Islamisten, Dschihadisten sind, die ja auch an der Spitze der Rebellen das Assad-Regime gestürzt haben. Und die haben jetzt eine Gegenattacke gestartet im Westen Syriens, und zwar in einem Gebiet, wo die religiöse Minderheit der Alawiten lebt. Das ist eine religiöse Minderheit in Syrien. Sie wird angesehen als Teil des schiitischen Teils des Islam. Viele sagen, sie sind gar keine Muslime, weil sie auch an sehr viele andere Sachen glauben. Man wird auch durch Geburt wird man Teil dieser Glaubensgemeinschaft. Zum Teil ist es ein Geheimglauben, der weitergegeben wird, aber soweit man weiß, sind auch Ideen wie Seelenwanderung in diesem Glauben drinnen, genauso natürlich wie schiitisch-muslimische Glaubensgrundsätze. Und dieser Minderheit hat auch der Präsident Assad, der Diktator Assad, angehört. Das heißt, viele aus dieser Minderheit hatten auch im Staat und auch in diesem repressiven Staat wichtige Positionen. Und bei dieser Gegenoffensive gegen diese alawitischen Gebiete, von denen aus dieser ehemalige Regimegeneral auch seine Angriffe gestartet hat, ist es dann offenbar auch zu Massakern, Rachemassakern an der Zivilbevölkerung gekommen. Und nicht nur Rachemassakern, sondern dadurch, dass auf der Seite der vorrückenden Regierungs- oder Pro-Regierungstruppen so viele auch Islamisten sind, geht es dann nicht nur um Rache, sondern ist dann auch die Befürchtung natürlich ins Zentrum geraten. Da geht es nicht nur um Rache, sondern es geht darum, diese Minderheit, die man als Ungläubige ansieht, zu zerstören oder ihr schweren Schaden zuzufügen und Angehörige dieser Minderheit, auch wenn sie Zivilisten sind, zu ermorden.
Also die Befürchtungen sind groß, auch dass der Islamische Staat sich wieder ausbreiten könnte, aber darüber reden wir noch später. Syrien hat dieses Massaker natürlich jetzt in seinen Grundfesten erschüttert und unter anderem hat der Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa und seine islamistische HTS verboten, auch Zivilisten anzugreifen. Und bis Donnerstag haben sich offenbar auch alle daran gehalten. Warum jetzt auf einmal?
Offiziell, wie du auch richtig gesagt hast, hat sich der Präsident mit der neue Präsident, der aus der HTS stammt, der ursprünglich bei Al-Qaida war, von diesen Massakern an Zivilisten distanziert, hat auch gesagt, das soll nicht getan werden und hat auch versprochen, dass die dafür Verantwortlichen auch zur Rechenschaft gezogen werden.
Von seinen Truppen.
Ja, genau. Inwieweit das direkt von ihm geplant gewesen ist oder inwieweit sich da Einheiten selbstständig gemacht haben oder eben dschihadistische Milizionäre das getan haben, was dschihadistische Milizionäre tun bei ihrem Vormarsch, vor allem wenn sie sich gegenüber Gruppen sehen, die sie als Ungläubige verachten. Das ist natürlich schwer jetzt zu sagen, aber für den Zusammenhalt Syriens ist es eine sehr, sehr schwierige Situation.
Aber steht der syrische Staat nach seinem Neuanfang kurz wieder vor seinem Ende? Also hat es das Potenzial, jetzt wieder alles zu sprengen?
Der Neuanfang war insofern ein Neuanfang, dass dieses mörderische Assad-Regime, das tausende Menschen ermordet hat, in Folterkeller gesperrt hat, zu Tode gefoltert hat, Menschen mit Flächenbomben, Maus- und Giftgasangriffen umgebracht hat, dass dieses Regime endlich Geschichte ist. Das war ein wichtiger Neuanfang. Es war immer klar, dass nur wegen des Sturzes dieses Regimes Syrien deshalb nicht sicher wäre von einem Tag auf den anderen. Da war auch bei vielen europäischen Regierungen, in vielen EU-Staaten auch sehr viel Wunschdenken dabei oder, um es noch härter auszudrücken, auch der Versuch, die Situation schön zu reden, eben mit dem Haupthintergedanken, eine Lage vorzufinden, dass man die syrischen Flüchtlinge nach Hause schicken kann. Und dabei ist ja insofern interessant, dass in einigen EU-Staaten hat man ja auch noch nur Monate vor dem Sturzersatz plötzlich gesagt, na ja, so schlimm ist er gar nicht, er sitzt ja so fest im Sattel, wir müssen auch mit ihm wieder ins Geschäft kommen, auch mit dem Hintergedanken, Flüchtlinge nach Hause schicken zu können. Aber wirklich hundertprozentig stabil war die Lage nie und es ist durchgehend im Norden und Osten Syriens, wo diese Selbstverwaltung, die vor allem kurdische Kräfte eingerichtet haben, liegt, ist permanent weitergekämpft worden. Da sind pro-türkische Milizen unterwegs mit Hilfe des türkischen Militärs. Da ist nie Frieden eingekehrt. Es war dann ruhiger weiter südlich und bis hin jetzt zu diesem Gewaltausbruch im Westen Syriens. Das heißt, von einem stabilen Syrien kann nicht die Rede sein und war auch nie die Rede. Es gibt in Syrien auch Verhandlungen. Es gibt auch Verhandlungen zwischen den neuen Herren in Damaskus mit dieser von kurdischen Kräften geführten Selbstverwaltung im Nordosten, die auch einen sehr großen Teil des Landes einnimmt, wie man sich irgendwie einigen könnte, um das Ganze auch zusammenzuhalten und auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Aber diese Verhandlungen stehen erst am Anfang.
Weil eben die quasi von Kurden kontrollierten Gebiete ja dieser neuen Übergangsregierung ja nicht die Treue geschworen haben.
Natürlich nicht. Und die denken auch nicht daran, also nicht ihre eigenen Streitkräfte, die sie mittlerweile haben, einfach zu entwaffnen, ihre Verwaltungsstrukturen einfach aufzugeben. Also denen schwebt auch vor, dass man integriert wird in den gemeinsamen Staat, in ein gemeinsames System, aber sich dabei extrem viel Eigenständigkeit bewahrt. Und genau das will die Türkei natürlich nicht, weil denen diese kurdisch geführte Selbstverwaltung ein Dorn im Auge ist.
Also anders als die europäische politische Erzählung, die eben suggerieren will, dass es ja eigentlich in Syrien jetzt eh alles bald besser wird oder vielleicht auch stabiler wird, ist es bei Weitem noch nicht so weit oder bei Weitem eigentlich nicht so vor Ort.
Natürlich. Und sollte jetzt dieser Konflikt jetzt mit den Alawiten, die 10% der Bevölkerung einnehmen, aufbrechen, dann würde das natürlich das Land noch weiter destabilisieren. Dann würde quasi dieser Krieg, der davor war, dann weitergehen mit Teilen des ehemaligen Assad-Regimes und der alawitischen Minderheit, die sich rund um diese Teile des Assad-Regimes dann schaden im schlimmsten Fall.
Du hast ja vorher auch gesagt, dass eben sehr viele dschihadistischen Kämpfer ja in Wahrheit bei dieser Übergangsregierung dabei sind. Es gibt jetzt eben auch die Angst, dass der Islamische Staat wieder massiv am Vormarsch sein könnte. Ist dem so?
Der Islamische Staat ist auch in Syrien schon in den ganzen letzten Jahren wieder sehr aktiv gewesen. Also man muss den IS, den Islamischen Staat, noch einmal unterscheiden von Ashara und der Übergangsregierung und HTS. Das sind eigentlich Todfeinde, weil es hat eigentlich einen Krieg auch innerhalb der Dschihadisten gegeben, damals zwischen An-Nusra oder später HTS und dem Islamischen Staat. Und der Islamische Staat ist weitgehend im Untergrund, aber ist seit Jahren immer wieder aktiv mit Überfällen, mit Versuchen, Gefangene zu befreien, die vor allem in Gefängnissen und Lagern in Nordsyrien, in das Gebiet der Selbstverwaltung inhaftiert sind. Es hat vor ein paar Jahren mittlerweile schon einen riesigen Angriff gegeben auf ein Gefängnis in Hasaka, wo hunderte IS-Dschihadisten versucht haben, die Gefangenen dort zu befreien. Und es ist eine Woche gekämpft worden in der Stadt. Und Hasaka ist eine relativ große Stadt in Nordsyrien. Und man hat dieses riesige Problem der IS-Gefangenen. Auch in den Lagern, in denen vor allem Zivilisten sind, also Frauen und Kinder im Roj-Camp und in Al-Hol, wo die kurdischen Bewacher auch sagen, es ist einfach eine Zeitbombe, sie wissen nicht auf Dauer, wie sie damit umgehen sollen, weil es geht um zehntausende Personen.
Die alle IS-Anhänger sind oder mal waren.
Mal waren und zum Teil Zivilisten sind und in den Camps vor allem Zivilisten sind Frauen mit Kindern, auch ausländische Frauen und Kinder, die man da seit dem Ende des Kalifats festhält und mittlerweile nicht weiß, was man mit ihnen tun soll.
Ja, weil man kann nicht einfach über tausende Menschen freilassen und dann nachher sagen, macht, was ihr wollt und man weiß, sie haben einer Terrororganisation angehört.
Ja, und das Problem ist, dass natürlich Teile dieser Leute, es ist schwer zu sagen, wie viel davon, aber es gibt natürlich einen harten Kern, der dort die anderen dann auch nach wie vor überwacht, unterdrückt und dort die IS-Ideologie weiter predigt und auch den Kindern einimpft. Und das ist sehr schwer von außen zu unterbinden. Und gerade in Al-Hol, dass das sehr unübersichtlich ist mit mehreren 10.000 Personen, hat es schon in den vergangenen Jahren immer wieder Vorfälle gegeben, dass dann in der Nacht Frauen, wo man gemeint hat, die werden abtrünnig umgebracht worden sind, nachdem sie von den anderen Frauen da quasi zum Tod verurteilt worden sind.
Mhm. Wahnsinn. Du, und wenn wir jetzt noch auf die augenblicklichen Geschehnisse zurückgehen, was wird jetzt in den nächsten Tagen entscheidend sein oder was hört man auch schon? Tut sich jetzt schon wieder jemand für einen Gegenschlag rüsten oder was passiert jetzt gerade vor Ort?
Also der syrische Innenminister und Verteidigungsminister haben heute gesagt, dass diese Militäraktion beendet sei. Aus Sicht der Regierung. Ob es dabei bleibt, ist die Frage. Ob es natürlich neue Angriffe geben wird, auch aus Rache seitens Alawiten, ist die Frage. Was sicher klar ist, dass einfach Teile des Assad-Regimes nach wie vor aktiv sind und dass der Iran das auch unterstützt. Es waren die engsten Verbündeten des Iran. Der Iran hat dort seine Macht verloren, nachdem das Assad-Regime gestürzt ist. Und er versucht es natürlich wieder zu hintertreiben. Also dass Syrien unter dieser neuen Regierung stabil werden könnte. Ich glaube, eine wichtige Frage ist auch, inwieweit es gelingt, auch den neuen Machthabern gelingt, trotz dieser jüngsten Massaker da auch das Vertrauen der Minderheiten zu gewinnen. Nicht nur das Vertrauen zu gewinnen, sondern sich so zu verhalten, dass sie auch Vertrauen haben können, damit das Ganze nicht wirklich in einen neuen Krieg entlang dieser ethnisch-religiösen Linien abgleitet.
Gut, danke Wieland.
Gerne.
Und was das jetzt alles für Österreich zu bedeuten hat, das bespreche ich jetzt gleich mit meinem Kollegen Daniel Büscher vom Innenpolitikressort. Hallo Daniel.
Hallo.
Daniel, in Österreich wird ja seit Ende des Assad-Regimes Asylverfahren gestoppt und auch der Familiennachzug ist ausgesetzt. Vor dem Hintergrund der jüngsten Eskalation in Syrien. Heißt das, dass Österreich jetzt wieder anfangen muss, Asylanträge zu prüfen?
Das könnte der Fall sein, weil es ist jetzt Folgendes entscheidend. Das Innenministerium hat jetzt immer wieder darauf verwiesen, dass seit dem Sturz des Assad-Regimes eine neue Staatendokumentation kommt. Also das ist quasi eine neue Lagebeurteilung. Wie schaut es in Syrien aus? Da fahren dann noch Sachverständige hin, schauen, ob das Land sicher ist, wie sich dort die Verhältnisse entwickeln. Und natürlich durch die jüngste Gewaltspirale dort deutet alles darauf hin, dass diese Staatendokumentation wieder sehr negativ ausfallen wird. Also das heißen wird, dort herrscht Bürgerkrieg, dort werden gewisse Minderheiten verfolgt. Und wenn die Staatendokumentation so negativ ausfällt, wird das natürlich die Pläne des Innenministeriums gefährden.
Das eine sind Asylanträge von Syrern, das andere ist trotz allem der Familiennachzug. Das ist ja nicht die gleiche Schiene. Was bedeutet die aktuelle Situation in Syrien für den Familiennachzug? Der ist ja auch ausgesetzt.
Genau, also da gibt es ja eben auch diese Pläne, da auch am Mittwoch im Ministerrat das auch entsprechend zu beschließen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS. Und bei diesen Plänen, die dürften nicht so sehr davon betroffen sein von der aktuellen Situation. Da habe ich auch mit dem Europa- und Verfassungsrechtler Walter Obwexler von der Uni Innsbruck geredet und der hat eben gesagt, hier geht es beim Familiennachzug, da geht es nicht um Asyl, sondern eben um das Recht, die Kernfamilie zusammenzuführen. Und das kann eben in einer Notstandssituation ausgesetzt werden. Das ist zum Beispiel, wenn ein Staat sich überlastet fühlt, weil es zu viel Familiennachzug gibt. Und das macht jetzt eben Österreich geltend, weil es sagt, wir haben viel zu viele Menschen aufgenommen, das überlastet unser Bildungssystem. Und das ist jetzt eben der Knackpunkt, die Frage, ob eine Überlastung vorhanden ist. Das hat aber nichts damit zu tun, wie jetzt die Sicherheitslage sich in Syrien entwickelt.
Danke, Daniel.
Vielen Dank.
Ja, und unabhängig davon sind im Jänner die Asylzahlen massiv in Österreich zurückgegangen. Aus Syrien kamen in diesem Monat laut Asylkoordination weniger als 100 Angehörige. Was nichts heißen muss, die Zahlen können sich innerhalb kürzester Zeit wieder ändern. Weitere Infos zu diesem Thema finden Sie natürlich wie immer auf diepresse.com. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.